hingerichtet. Basir Nimani, er wurde mit 16 Schüssen hingerichtet. Ich habe das in den Medien so teilweise verfolgt, als uns dann Freunde sagten, dass sie auch irgendwie in gewisser Beziehung mit dem Opfer stehen. Habe ich da noch ein bisschen genauer hingeschaut, weil ich es einfach spannend fand. Genau, die Täter sollen zwei Familienangehörige seines Geschäftspartners gewesen sein, mit dem er zusammen einen Kiosk betrieb. Ja, der Mord hing wohl mit Drogen- und Schutzgelderpressungen zusammen. Ja, wahrscheinlich gab es in der Geschäftsbeziehung Missstände, die dann letzten Endes zu dieser Tat geführt haben. Ein knappes Jahr später, im Februar, also jetzt vor ein paar Monaten, fielen schon wieder Schüsse. Bei dem Prozess am Bielefelder Landgericht, wo es um den ehemaligen Profiboxer dann letzten Endes ging. Ja, die Polizei berichtete, dass es auch ein gezielter Anschlag war auf Personen, die eingebunden waren in den Prozess. Es gab zwei weitere Verletzte. Dringend tatverdächtig in dem Fall waren auch wieder der Bruder des Profiboxers und auch die Schwester. Das Ganze ist, glaube ich, sozusagen zu einer kleinen Familienfehde ausgebrochen. Die Polizei beschreibt den Fall hier sehr komplex in Bezug von kriminellen Verbindungen, aber auch den familiären Konflikten. Einige Journalisten schrieben von einem Racheakt und einige schrieben auch von einem Ehrenmord. Ja, was nach außen hin erstmal ganz spektakulär und vielleicht auch ein bisschen filmreif klingt, macht, glaube ich, auch so ein bisschen nachdenklich, und lässt uns einfach auch so ein bisschen auf die dunkle Seite des menschlichen Herzens blicken. Der Vorfall in Bielefeld ist ein Beispiel dafür, wie weit menschliches Handeln gehen kann, wenn es zum Beispiel zu Konflikten in einer Geschäftsbeziehung kommt, wo auch vielleicht unter anderem auch das Ehrgefühl der Familie oder so verletzt wird. Ja, spannend in solchen Taten ist, dass es meistens bei oder aus engen Beziehungen zu solchen Taten kommt. Meist sind es ja auch Männer, die in ihrer Ehre gekränkt sind, die dann leider oft auch dann zum Täter werden. Natürlich hat ist das Ehrgefühl bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Und vielleicht auch durch die Prägung der unterschiedlichen Kulturen. Aber es scheint auch manchmal einfach irgendwie eine zerstörerische Kraft dahinter zu stehen. Ja, ist Ehre nicht eigentlich erstmal was Positives? Ich glaube, je mehr man sich mit Ehre beschäftigt, desto mehr, glaube ich, merkt man, dass es doch irgendwie auch schwer zu greifen ist. Ja, William Shakespeare, der Schriftsteller und Autor, schrieb einmal darüber: Die Ehre ist nur ein unsichtbares Wesen und oft besitzt sie der, der sie nicht hat. Ja, lässt sich auch schon drüber nachdenken, was das beinhaltet. Eine Beziehung der Ehrerbietung, so habe ich heute den Bibeltext überschrieben. Eine Beziehung der Ehrerbietung. Der heutige Text wirkt vielleicht ein bisschen unbehaglich, aber auch an sich auch sehr faszinierend. Fast so, als ob man einem zutiefst persönlichen Unterhaltung lauscht von zwei Gesprächspartnern, die sich schon sehr lange kennen. Der Text heute steht in Maleachi 1, 1 bis 14. Wer gerne mitlesen möchte, kann das tun. Das Buch Maleachi ist direkt vor dem Matthäusevangelium, also vor dem Neuen Testament. Und ich lese aus der NEÜ. Botschaft an Israel, die Jahwe seinem Boten wie eine Last auferlegte. Ich habe euch lieb, sagte Jahwe, doch ihr sprecht, wo liebst du uns denn? Nun, sagt Jahwe, war es nicht Esau Jakobs Bruder? Trotzdem liebte ich Jakob, nicht Esau. Sein Gebirge habe ich zur Wildnis gemacht, sein Erbteil den Schakalen der Wüste geschenkt. Wenn Edom sagt, unser Land liegt in Trümmern, aber wir werden die Ruinen wieder aufbauen, dann sagt Jahwe, der allmächtige Gott, mögen sie nur bauen. Ich werde abreißen. Man wird sie Land des Unrechts nennen und ein von Volk verdammtes Volk. Und ein von Gott verdammtes Volk. Ihr werdet es selber sehen und sagen, groß erweist sich Jahwe über Israels Grenzen hinaus. Gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist meine Ehrfurcht vor mir? Wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Ihr legt verdreckte Speisen auf meinen Altar und sagt noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint, Jahwes Tisch verachten zu können. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts. Bietet so etwas doch einmal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch den gnädigen Gott ansieht, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Und unseren Gott wollt ihr mit solchen Opfern erweichen, dass er uns gnädig ist? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Ich wünsche, dass einer von euch die Tempeltore zuschließt, damit nicht umsonst Feuer auf dem Altar leuchtet. Ich habe genug von euch und euren Opfergaben, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz und sagt, dass man es mit dem Tisch des Herrn nicht so genau nehmen muss, dass es auf die Opfergaben nicht besonders ankommt. Und dann jammert ihr über euren Dienst und verachtet ihn, denn ihr bringt nicht nur lahme und kranke Tiere, sondern lasst sogar Geraubte als Opfer zu. Soll ich, Jahwe, der allmächtige Gott, mich darüber noch freuen? Nein, verflucht sei der Betrüger. Da gibt es in seiner Herde ein makelloses männliches Tier, das er mir mit einem Gelübde versprochen hat. Doch dann schlachtet er ein beschädigtes Tier für mich. Denn ich, Jahwe, der allmächtige Gott, bin ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet. Ja, man spürt diesem Text ab, dass etwas in der Beziehung zu Gott und dem Volk Israel irgendwie im Argen liegt. Sicherlich war es wirklich eine Bürde oder eine Last, wie es im Vers beschrieben steht, diese anklagenden Worte dem Volk an dieser Stelle mitzuteilen. Es waren ja auch wirklich, wie wir gelesen haben, harte Vorwürfe und grundlegende Probleme, die er ansprechen und auch aufdecken musste. Maleachi nutzt hier einen rhetorischen Dialog oder einen Disputationsstil, in dem er ein Streitgespräch aufbaut. Gott macht hier eine Aussage oder Anklage und das Volk oder auch die Priester antworten wiederum mit einer Frage oder einem Einwand. Gott begründet dann seine Anklage ausführlich. Ja, dieses Muster ist, glaube ich, ganz gut in diesem Text hier zu erkennen. Der Name Maleachi bedeutet mein Bote. Leider finden wir in der Bibel keine weiteren Informationen über ihn. Wichtig aber, ich glaube, in dem Sinne ist einfach seine Botschaft und was wir aus diesem Text mitnehmen können. Maleachi lebte in etwa zu Zeiten Esras und Nehemias um ca. 430 vor Christus. Der Tempel war nach der Zerstörung durch den Überrest der heimgekehrten Juden wieder aufgebaut worden. Ja, auch der Gottesdienst war vollumfänglich wieder eingesetzt worden. Ja, und auch die Stadtmauern Jerusalems wurden vollendet. Ja, als der geistliche Zustand der Juden ein wenig später wieder einen neuen Tiefpunkt erreichte. Maleachi berichtet in seinem Buch von religiöser und moralischer Gleichgültigkeit, sozialer Sünden und materieller Selbstsucht. Ja, ich denke, vielleicht auch ein Zustand, wo wir uns heute auch sehr gut wiederfinden oder auch anknüpfen können. Ich habe den Text noch einmal in drei Abschnitte oder drei Punkte unterteilt. Erstens eine Frage der Liebe, Maleachi 1, 2 bis 5. Zweitens eine Frage der Ehre, Maleachi 1, 6 bis 10 und 12 bis 14. Und drittens eine Frage der persönlichen Ehrerbietung, Maleachi 1, Vers 11. Ja, heutzutage ist es, glaube ich, ziemlich leicht, sich zu gewissen Themen irgendwelche Ratgeber hinzuzuziehen. Am leichtesten geht das im Internet. Ich hatte auch mal kurz geschaut, was so Lifestyle-Experten zu berichten haben, wie man mit Beziehung oder in dem Falle auch, wie man wahre Liebe erkennt. Das geht eigentlich ziemlich schnell, da kommen direkt 10 Kriterien oder 10 Merkmale, 10 Kennzeichen, die ja die wahre Liebe kennzeichnen sollen, die der Partner dann, bringen muss, sage ich jetzt mal, um für sich zu sagen, dass es die wahre Liebe ist. Ja, ob das so leicht funktioniert? Ich denke, dass jeder schon mal auf unterschiedlichster Art und Weise mit Menschen in Beziehungen stand, wo er sich auch irgendwo ja nicht geliebt gefühlt hat, ja, oder auch nicht verstanden. Ja, vielleicht mal berechtigt, mal weniger berechtigt. Ja, solche Phasen soll es in den besten Beziehungen geben. Nur, ja, ist Gott da so wie wir Menschen? Ich habe euch lieb, sagt Gott dem Volk Israel hier im Vers 2. Ja, doch so schön und liebevoll, wie der Vers startet, wird die Romantik doch direkt wieder aufgehoben durch das Volk. Wo liebst du uns denn? Fragt Israel. Wo sind die Kennzeichen deiner Liebe? Ja, ich weiß nicht, war diese Frage berechtigt? Ja, es gab vielleicht Umstände, die vielleicht Gründe waren, an Gottes Liebe zu zweifeln. Die meisten haben sich wohl ja die Rückkehr aus dem Exil irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Die Herrlichkeit, der Wohlstand, alles blieb irgendwie aus. Und ja, sie waren immer noch ein kleiner, schwacher, überschaulicher Rest, die mit wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Ja, aber ja, vielleicht nochmal, war das ein Grund, um an Gottes Liebe zu zweifeln? Ja, ich glaube, die Wurzel liegt noch ein bisschen tiefer. Gott sagt, ich habe euch lieb. In anderen Übersetzungen steht auch die Vergangenheitsform, ich habe euch geliebt. Also zum Beispiel in der Elberfelder oder Schlachter. Ja, ich glaube, hier geht es einfach darum, dass Gott das Volk an die Vergangenheit erinnern möchte. Denkt einfach mal zurück, was ist bisher geschehen? Hatte er nicht immer wieder seine treue und beständige Liebe erwiesen? Ja, wie zum Beispiel bei der Erwählung Abrahams, den Auszug aus Ägypten, die Fürsorge in der Wüste oder beim Bund am Sinai. Die Liebe Gottes war nämlich der Kernpunkt der Bundesbeziehung, die er mit ihnen eingegangen war. Und trotzdem ja, zweifelten sie an seiner Treue zu seinem Bund und standen ihm teilweise sogar ja, ablehnend gegenüber. Wenn sie den Bundesschluss im 5. Buch Mose sorgfältig gelesen hätten, hätten sie wohl möglich gewusst, dass ihr Unglück die Folge und nicht die Ursache ihres Ungehorsams war. Es gab also keinen Grund, an der Liebe Gottes zu zweifeln, weil Gott in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er treu ist. Ein weiterer Beweis für seine Liebe folgt im Vers 2 und 3, mit dem Vergleich von Jakob und Esau. In anderen Übersetzungen heißt es hier auch, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Also hier wird sogar Liebe und Hass gegenübergestellt. Wichtig ist es hier aber wirklich vom Urtext aus auszugehen oder dass es im Urtext hier halt nicht so gemeint ist. Die hebräischen Worte für Lieben und Hassen beziehen sich nicht auf die reinen Emotionen Gottes, sondern soll einfach nochmal gegenüberstellen oder hervorbringen oder die Bevorzugung des einen Stammes vor dem anderen hervorbringen oder hinweisen als den erwählten Bundespartner. Esau und Jakob waren nämlich Zwillinge, obwohl bekanntlich Esau ja auch der Erstgeborene war und ihm das Erstgeburtrecht zustand, fiel sein Erbe für seine Nachkommen ja, wie wir in den Versen lesen, nicht so gut aus. Wieso hat Gott sich doch für Jakob entschieden? Über diese Frage ja, werden sich bestimmt schon viele Theologen gestritten haben oder streiten sich vielleicht immer noch, aber ich glaube, am Ende kommt immer heraus, dass es einfach reine Gnade ist, warum Gott sich für Jakob entschieden hat. Dem einen der Brüder waren die Pläne Gottes zweitrangig, so dass er sogar sein Erstgeburtsrecht für eine Speise verkaufte. Und der andere erwarb sie mit einer List. Ob man das eine mit dem anderen aufwiegen kann? Wahrscheinlich nicht. Tatsache ist, dass Gott auch hier im Text sagen möchte, dass es seine souveräne Wahl war, die seine Gnade für Jakob zeigt. Sein Plan mit ihm durchzuführen. Gottes Wahl basiert nicht auf irgendwelchen Umständen oder menschlichen Leistungen, sondern auf Gnade, weil Gott auch gnädig ist. Ist seine Erwählung nicht ein weiteres großes Zeichen seiner Liebe? Jakob war wirklich jemand, den die Gnade Gottes fand, im Gegensatz zu Esau, wie wir in Vers 4 und 5 lesen. So wie nämlich Jakob einer der Urväter Israels war, sind auch die Edomiter Nachkommen Esaus, also quasi das Brudervolk, die auch immer in enger Nachbarschaft mit den Israeliten lebten, gewesen. Wie bestätigt Gott in den folgenden Versen seine Liebe zu diesem Volk? Vielleicht indem er ja auch so leichte Gedankenspiele zulässt, was wäre, wenn sich Gott doch für Edom entschieden hätte, nicht für Israel. Aber wahrscheinlicher ist jedoch, dass er einfach für sein Volk Recht schaffen möchte. Jedenfalls lesen wir von Zerstörung und dem Zorn Gottes, der hier auf Edom wartete. Edom wird immer wieder in der Bibel für seine Arroganz, seinen Stolz und seiner Feindschaft gegenüber dem Volk Israel verurteilt. Insbesondere während der Eroberung Babylons hatten die Edomiter das gefallene Jerusalem mordend und plündernd besetzt. Ein Beleg dafür finden wir in Psalm 137, Vers 7. Herr, gedenke den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, die da sprachen, reißt nieder bis auf den Grund. Anscheinend hatte die Beziehung zwischen Israel und Edom tiefe Wunden hinterlassen und so ein Gefühl der Ungerechtigkeit zog vielleicht auch auf. Nicht umsonst wird Edom hier als Land der Gottlosigkeit beschrieben. Die scheinbar so taten, als ob sie sich auf der Siegerstraße befanden und alles Zerstörte wieder aufbauen könnten. Vielleicht war das auch ein Zeichen oder ein Grund, warum das Volk an Gottes Liebe zweifelte. Aber tatsächlich gab es keinen Grund, an Gottes Vorhersagen zu zweifeln. Edom wurde nämlich ebenfalls durch die Babylonier stark geschwächt im 4. Jahrhundert vor Christus durch die Nabatäer geschwächt und im 4. Jahrhundert vor Christus durch die Nabatäer dann schlussendlich wieder erobert. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus verschwindet das Volk der Edomiter wirklich wieder komplett aus der Weltgeschichte. Vers 5 sagt, wenn ihr mein Handeln seht, werdet ihr mich preisen. Also Gottes Wort hat sich wirklich erfüllt. Weil Gott ein Gott ist, der handelt. Was können wir aus diesem Abschnitt für uns mitnehmen? Ich denke, die Frage der Liebe hat sich bestimmt schon jeder in gewisser Maßen gestellt oder Zweifel an der Liebe. Ich glaube, das ist eine ganz typische menschliche Reaktion und meistens wirkt sich dieses Hinterfragen aber auch nicht besonders positiv auf unsere Beziehung aus, insbesondere aber auch auf unsere Gottesbeziehung. Wenn du heute Gottes Liebe hinterfragst oder auch Zweifel kennst, in denen das so ist, oder Zeiten kennst, kann uns dieser Text hier heute, denke ich, Hilfestellung geben. Egal, ob die wirtschaftlichen oder sozialen Umstände gerade nicht so rosig ausschauen und deine Gefühle oder Emotionen dir etwas anderes sagen, Gott ist treu. Vielleicht gibt es auch in deiner Vergangenheit Eckpunkte, wie deine Taufe, deine Bekehrung oder andere Erlebnisse, wo du für dich sagen kannst, Gott, da hast du mir schon mal deine Treue bewiesen und ich möchte auch daran festhalten. Als nächstes darfst du als Kind Gottes wissen, dass Gott es gut mit dir meint, weil Gott gnädig ist. Und obwohl wir sein Handeln und Wirken ganz oft gar nicht so wahrnehmen oder bemerken, vor allem wenn das Unrecht um uns herum manchmal zu siegen scheint, können wir darauf vertrauen, dass Gott letzten Endes, egal wann, aber er handelt. Manchmal stellen wir uns die Frage der Liebe. Diese Frage stellt sich Gott jedoch in unserer Beziehung zu ihm nicht. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 38 bis 39, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unseren Herrn. Hier wird also wirklich nochmal deutlich, nichts, auch kein Zweifel, keine Schwäche, keine Angst kann uns von Gottes Liebe trennen. Ja, die Zweifel des Volkes an Gottes Liebe könnte vielleicht auch unmittelbar mit den Priestern zusammenhängen, die den Tempeldienst damals in Form von Opfern gestaltete. Hier war in der Beziehung zu Gott nämlich, glaube ich, auch alles sehr vieles in Schieflage geraten. Punkt 2, eine Frage der Ehre. Gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Ja, in den Versen richtet sich Gott vom Volk dann direkt an die Priester, also ihre geistlichen Leiter. Die Vorwürfe hören sich ja ziemlich hart an. Ja, es ist sogar von Verachtung die Rede. Und ganz offensichtlich stellt Gott hier die Frage der Ehre. Was heißt Ehre eigentlich hier genau? Ehre ist die einer Person um ihrer Selbstwillen entgegengebrachte oder gebührende Achtung, laut Lexikon. Hier aus dem Grundtext, die wörtliche Grundbedeutung von Ehren wird hiermit schwer sein, ja Gewicht haben, übersetzt also im übertragenen Sinne, jemanden Gewicht beimessen, als bedeutend oder wichtig anerkennen, respektieren oder auch hochachten. Ja, spannend fand ich es auch vor allen Dingen in diesem Text auch, wie Gott hier den Zusammenhang mit den Beispielen Vater-Sohn und Herr-Knecht-Beziehung aufführt. Ja, ich habe mich gefragt, sind das Beispiele, gute Beispiele für ehrenhafte Beziehungen? Ja, in der Tat stehen diese Beziehungen als stärkstes Beispiel in der Kultur des Alten Testamentes für Autorität und Respekt, was hier wohl besonders betont werden sollte. Gott stellt sich im Alten Testament oft als Vater oder Herr dar, was Bilder für Nähe, Fürsorge, aber auch Autorität und Anspruch auf Ehre ausdrücken soll. Also ich glaube schon, dass der westliche Leser im 21. Jahrhundert so ein bisschen seine Probleme haben wird, die richtige Bedeutung hier nachzuempfinden oder zu verstehen, wie diese Beziehungen hier gemeint sind. Mit Vater und Sohn, Herr und Knecht wird hier klar, es geht um Respekt, Ehre und auch Gehorsam. Ehre wäre vielleicht auch heute eine Tugend, der man vielleicht eher so dem Mittelalter zuschreiben wird oder macht. Und Sachen wie Autorität und Gehorsam stehen heute ja vielleicht eher der Selbstbestimmung gegenüber, so wie auch Loyalität vielleicht auch der Flexibilität gegenübersteht. Also es ist ein wenig schwer zu greifen, glaube ich, für uns heute. Was wirft Gott den Priestern hier ganz praktisch vor? Vers 7. Ihr legt verdreckte oder auch unreine Speisen auf meinen Altar. Vers 8 und 13. Ihr opfert blinde, lahme, kranke und billigt sogar geraubte Tiere. Vers 13. Ihr jammert über euren Dienst und verachtet ihn. Ich glaube, die Haltung der Priester kommt auch sehr gut im Vers 12 zur Geltung. Ihr zieht meinen Namen in den Schmutz. Ihr sagt, dass man den Tisch des Herrn nicht so genau nehmen muss. Dass es nicht besonders darauf ankommt. Also man spürt förmlich eine Geringachtung dem Tempeldienst gegenüber, dem Opfer und letzten Endes auch Gott, was sich hier so rauskristallisiert. Wie kann Gott sich an solchen Opfern freuen und ihn gnädig stimmen? Ja, ihm ist es sogar lieber, wenn sogar die Tempeltore geschlossen werden in so einer Haltung. Um welche Opfer handelt es sich hier eigentlich? Zum einen ist hier von den Speiseopfern die Rede, welches ja oft im Zusammenhang mit dem auch hier benannten Brandopfer dargebracht wurde. Ja, das Brandopfer musste laut 3. Mose 1, Vers 3, ja tatsächlich ein Tier sein, was wirklich untadelig und unfehlbar ist, also wirklich rein. Und es musste auch komplett verbrannt werden. Also die Priester durften von diesem Opfer keine Teile einbehalten. Genau deswegen steht dieses Brandopfer auch als Zeichen völliger Hingabe für Gott oder an Gott. Ist es nicht verständlich, dass Gott hier eine gewisse Haltung der Ehrerbietung fordert? Die Priester scheinen hier auf Gottes Vorwurf irgendwie fast schon überrascht, ja, zu reagieren. Sie zeigen sogar teilweise irgendwie Unverständnis, was mich beim Lesen auch irgendwie sehr irritiert hat. Müssten nicht gerade die Priester Gottes Wort kennen und wissen, worauf es ankommt? Haben sie wirklich nicht gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen was außer Bahn geraten ist? Wie können wir das auf uns anwenden? Ich denke, dass niemand ja so ganz gefreit ist vor oberflächlicher Religiosität oder auch geistlicher Blindheit, weil ja eben Sünde uns wirklich auch blind machen kann für eigenes Fehlverhalten. Und ich glaube, ja, es gilt einfach auch wirklich wachsam zu sein. Die Priester standen auch in der Verantwortung am Tempel und hatten in dem Sinne auch eine gewisse Vorbildfunktion, die sie total außer Acht ließen. Die Gleichgültigkeit, mit der sie ihren Dienst verrichteten, ja, denke ich, hatte eigentlich so unmittelbare Auswirkungen auf das Volk und war auch ein Grund für ihr Zweifel an Gott oder an der Beziehung zu Gott. Ist uns auch bewusst, dass wir uns eigentlich generell fast immer in Vorbildfunktionen befinden und dass wir einfach da auch eine Verantwortung dem Nächsten gegenüber haben? Gott stellt hier in diesem Abschnitt vor allem die Frage der Ehre. Wie gelingt es uns, Gott im Alltag zu ehren? Ja, ich musste in meiner Vorbereitung so ein bisschen an die Royal Guards denken, also die königliche Garde des englischen Königshauses. Und ich weiß nicht, wer schon mal in England war, wird vielleicht ja diese Touristenattraktion am Buckingham Palace mal beobachtet haben, also gerade die Wachablöse, ja, die ja eine Zeremonie, die fast eine 700-jährige Tradition aufzuweisen hat. Aber vor allen Dingen stehen die Guards des Königs hier sehr eindrucksvoll als Wachen wie Statuen da. Das dient einer traditionellen Pflicht, nämlich der Aufrechterhaltung eines respektvollen Erscheinungsbildes. Ja, meint ihr, dass es Eindruck machen würde, wenn der Guard hier ja mit seinem Handy rauchend oder ja einfach nur rumblödelnd die Wache vollziehen würde, ob das irgendwie Eindruck machen würde oder so einen Eindruck machen würde? Bestimmt nicht. Hin und wieder versuchen sogar respektlose Passanten oder auch Touristen die Wache zu stören, aber ja, das gelingt eigentlich in den seltensten Fällen. Die königliche Garde steht hier ja wirklich ehrenvoll vor dem Palast und ist unter anderem Aushängeschild für das königliche Königshaus weltweit. Wie ehren wir unseren König? Punkt 3. Eine Frage der persönlichen Ehrerbietung. Im Vers 11 lesen wir: Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Viele Ausleger sehen hier in dem Vers eine prophetische Ankündigung, die sich im Neuen Testament erfüllt, in dem das Evangelium ja auch den Heiden zuteil wird. Die Gemeinde Gottes, ich denke, ja, wo wir uns natürlich auch mit angesprochen fühlen dürfen, wird würdige Opfer bringen und Gott, den Allmächtigen, ehren. Tragen wir persönlich in unserer Beziehung zu Jesus auch dazu bei? Ja, ich glaube, wir neigen sehr oft dazu, für uns die Ehre in Anspruch zu nehmen, anstatt sie Gott zu geben. Jesus warnt in Johannes 12, 43 davor, die Ehre für sich selbst bei den Menschen zu suchen. Ich denke, dieses Ehrgefühl, wo da gestrebt wird, kann man nicht mit Ehre gleichsetzen, sondern eher mit zerstörerischem Stolz. wie es wahrscheinlich auch bei der Fehde in Bielefeld der Fall war. Aufgrund von sogenannter Ehre sind ja sogar weltweit auch Kriege geführt worden. Wir sollten sie deshalb auf jeden Fall richtig einsetzen. Im Psalm 115,1 steht: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Ja, um deiner Treue und Gnade willen, wie es auch im Abschnitt 1 beschrieben wurde. Ich setze Ehre richtig ein, wenn ich sie Gott gebe. Es hilft auch mir oder meinem Leben, wenn ich es richtig ordne und ich anerkenne, dass ich das Geschöpf bin und Gott der Schöpfer. Wie könnte das praktisch aussehen, da Ehre ja wirklich schwer zu fassen ist? Ein Satz, den ich im Zusammenhang sehr treffend fand, ist: Die Ehre wird erst greifbar mit der Anerkennung durch andere. Es ist also meine und deine Anerkennung an Gott, die Gottes Ehre erst greifbar oder auch wahrnehmbar machen können. Das heißt nicht, dass Gott auf unsere Anerkennung angewiesen ist oder sie nötig hat, aber es ist unser Auftrag, Gott zu ehren, ihn anzubeten für das, was er ist. Indem ich bei allem, was ich tue, in Hochachtung ihn an die erste Stelle setze, wie es in 1. Korinther 10, Vers 31 heißt: Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also hier ist zum Beispiel auch das einfache klassische Tischgebet gemeint. Aber auch indem ich meinen Nächsten ehre, Römer 12, Vers 10. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in der Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ja, spannend und herausfordernd zugleich. Ja, dass wir Gott an unserem Nächsten ehren können, ist und generell bei allem, was wir tun. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir unsere Haltung hier immer wieder hinterfragen, ob wir Teil derer sind, die Gott wirklich ehren wollen. Leben wir in einer persönlichen Beziehung der Ehrerbietung? Ja, Gott ist es würdig. Er ist der beste Beziehungsstifter, den wir uns vorstellen können. Wie es in Offenbarung 4, Vers 11 heißt: Du bist würdig, unser Herr und Gott, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Amen.